Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Tonio von Guru. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi, freut mich, dass ich da bin. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Die weiteste Anreise vielleicht. Neuer Rekord. Wir haben das erste Mal einen aus der Schweiz hier.
Es ist so weit, das habt ihr noch nie jemanden weiter.
Nee, ich glaube, weiteste ist es nicht, aber es ist zumindest mal die Schweiz, ne?
Okay, also der erste Schweiz am Tisch.
Ja. Wie geht's dir?
Geht mir gut, danke. Hab eine lange Reise hinter mir, aber ansonsten gut. Schön hier zu sein.
Sehr, sehr cool. Herzlich willkommen in Köln. Wir freuen uns heute mal, seit langem mal wieder so ein bisschen in den Bereich SaaS einzutauchen. Da haben wir heute wirklich einen sehr spannenden Case, den wir heute, glaube ich, mit als erstes vielleicht präsentieren dürfen. Das ist ein spannendes Thema, worüber wir heute sprechen. Aber bevor wir vielleicht einfach so ein bisschen tiefer in eure Gründungsgeschichte reingehen von Guru, stell dich doch einfach liebend gern einmal selber vor. Wie würdest du dich vielleicht der Schwiegermama vorstellen, wenn sie dich noch nicht kennt? Und sag kurz, was ihr macht und vielleicht auch, wie groß ihr ungefähr seid von ein paar KPIs.
Klar, also ich bin der Tonio Meyer, 44, verheiratet, zwei Kinder und wohne in Bern in der Schweiz. Das Office ist in Zürich. Wir haben Guru gegründet im Jahr 2017, sind jetzt rund 40 Mitarbeiter, wenn man die Freelancers dazu zählt. Sind profitabel, also kann man sich etwa vorstellen, wo wir stehen im Umsatz. Sind natürlich in der Schweiz gestartet. Das ist in der Schweiz, als Schweizer Firma startet man in der Schweiz, aber dann musst du relativ schnell mal schauen, ob das auch im großen Markt wie Deutschland funktioniert. Und haben jetzt mittlerweile auch ein Office hier in Köln mit Sales und Customer Success und haben Kunden in über 22 Sprachregionen in Europa.
Stark. Wie würdest du vielleicht in einem Satz selber beschreiben oder vielleicht auch in zwei, was Guru macht oder was sozusagen die Kernkompetenz von eurer Software ist?
Es ist ein Community-Tool, das wir starken Brands anbieten, damit sie Online-Shopper mit passionierten Kunden verbinden können in Echtzeit. Also das heißt, wenn du auf einen Online-Shop gehst von einem Brand, Canyon, Atomic, dann hast du schnell die Möglichkeit, dich mit jemandem zu verbinden, der wirklich eine Ahnung vom Produkt hat und dir allenfalls weiterhelfen kann, wenn du unsicher bist oder auch einfach mal einen Austausch machen kannst, wenn dich was interessiert rund ums Produkt.
Wir haben eben schon gerade im Vorgespräch irgendwie festgestellt, es gibt eigentlich wirklich so nicht so einen Konkurrenten sozusagen dazu. Das heißt, das Einzige wäre so mäßig der Chatbot, ne? Das heißt, wenn ich jetzt auf die Webseite gehe und irgendwie einen klassischen Chatbot erwarte, kann man dann von Guru eine echte Person sozusagen erwarten, die sich dann halt mit dem Thema wirklich auskennt und genau weiß, warum die Skier oder das Rad jetzt perfekt für welchen Einsatz sind, ne?
Genau, und das kommt natürlich darauf an, was du suchst. Das kann sein, dass du eine schnelle Frage hast und da ist der Chatbot absolut gut und ausreichend. Aber dann gibt es auch ein bisschen die komplexeren Fragen oder du hast einfach Lust auf einen Austausch mit einem Gleichgesinnten, mit einem Peers, sind keine Angestellten, sind Peers. Und das ist natürlich dann schon auch noch eine andere Qualität, als ein Chatbot bieten kann. Aber ich sage nicht, es braucht das eine oder das andere. Es kommt wirklich darauf an, was du als User suchst in dem Moment.
Ja. Das glaube ich auch, was man so ein bisschen dann auch, um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen, zu euren Kunden sagen können, sind meistens schon sehr starke Brands, die irgendwie auch irgendwie so ein gewisses Community-Potenzial an sich mitbringen. Ne? Also vor allem sehr sportlastig, also sei es jetzt irgendwie ein Atomic, ein Lucky Bike,
Rosebike, Canyon, genau. Also ich meine, es ist natürlich im Sport passt das sehr schön. Aber du hast es angesprochen, sind Brands, also oft Brands, die ihre eigenen Produkte herstellen oder wie Lucky Bike einfach ein Thema haben, wie jetzt Bikes. Und dann hast du die Möglichkeit, auf der ganzen Wertschöpfungskette eigentlich diese Community von dieser Community zu profitieren. Also jetzt nicht nur einfach Frage beantworten auf der Webseite, sondern du kannst dann eine Community aufbauen. Die haben Wissen, die haben Feedbacks, du hast dann auch als User so ein Gefühl der Zugehörigkeit. Also das kreiert auch sehr viel Loyalty. Also da ist jemand dahinter, der die Produkte auch kauft, Produkte auch gut findet. Und das macht das natürlich dann für den Brand sehr, sehr spannend. Ja.
Lass uns mal vielleicht kurz, bevor wir dann noch tiefer in Guru, wie funktioniert das Geschäftsmodell und so weiter einsteigen, so ein bisschen deinen Background noch einfangen. Weil ich meine, du hast gerade gesagt, du bist noch 44, hast schon wahrscheinlich sehr viel erlebt, unter anderem warst du mal Vice President bei Orange sozusagen im Telco-Bereich. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen zu deiner Geschichte abholen, was du vielleicht vor Guru dann gemacht hast. Weil du wirst nicht wahrscheinlich eines Morgens aufgestanden sein und gedacht haben, Guru braucht die Welt quasi.
Nee, absolut nicht. Ich war, du hast es angesprochen, ich war bei Orange, in Telekommunikation, ich hatte einen Corporate Job, ich hatte einen gut bezahlten Corporate Job, also ich bin so der klassische Typ, also ich was war ich da, 37, als ich dann gesagt habe, hey, jetzt muss ich irgendwas anderes noch machen, als irgendwie da die Corporate-Karriere weiterzuführen. Ich hatte einen CEO, ich hatte 4 oder 5 verschiedene CEOs als Chefs, aber der erste, der hat einen Spruch gemacht und hat gesagt, wenn du es nicht, also ich bereue, dass ich es nie ausprobiert habe. Oder also der war CEO von einem paar Milliarden Unternehmen, also das ist ein bisschen ein Stück. Und hat dann und als ich ihn fragte, hey, bist du zufrieden? Dann sagt er diesen Spruch. Und das ist mir irgendwie geblieben. Also ich meine, wenn du Lust hast, wenn du Bock hast auf was, ist besser, wenn du es mal ausprobierst und dann vielleicht auch mal scheiterst, als wenn du dann dauernd irgendwie das Gefühl hast, hätte ich es doch gemacht im Leben.
Ja, und das war dann so um 2016 herum, dass du gedacht hast, okay, da gibt's jetzt die Idee, was man machen kann. Ich will das jetzt mal ausprobieren, selber da reingehen.
Genau, also so war es nicht. Also ich habe entschieden, die Firma zu verlassen. Es hat dann, also mit meiner Frau gleichzeitig haben wir gesagt, okay, lass uns aus der Corporate-Welt rausgehen. Wir haben entschieden, nach Madrid zu ziehen von der Schweiz. Es gab noch so ein bisschen private Changes, die wir ebenfalls machen wollten. Und dann hat mich mein zukünftiger Co-Founder angeschrieben über LinkedIn und gesagt, Mensch, hey, du kennst dich im Bereich Customer Service aus, wollen wir nicht was machen in Sachen, wollen wir nicht da mit Technologie irgendwas machen? Und ich dachte, ja, also ich meine, da ist schon so viel gemacht worden und die Bots und so. Aber dann ist es so entstanden, dann haben wir ein paar Sparring-Sessions gemacht, lose über Ideen diskutiert, so ein bisschen Ideation. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und bauen mal was, also so ein MVP und versuchen den mal an Mann zu bringen oder an die Frau. Das haben wir mit einer Agentur damals gemacht, also keiner von uns konnte coden. Und haben das war, ich meine, es war fast peinlich, wenn du zum Kunden gehst mit dem Ding, wenn du es vergleichst mit jetzt natürlich. Aber das war der Anfang, ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das muss ein Fulltime-Business sein. Also ich kenne auch viele, die ein Projekt mal anfangen und dann haben sie noch 10 andere Projekte, aber ich kann das nicht, ich muss mich auf irgendwas konzentrieren.
Aber wie war vielleicht nur, um das sozusagen, das ist ja eigentlich so der wichtigste Moment eigentlich, zu sagen, dass ihr euch genau für dieses Projekt entschieden habt, was waren da vielleicht noch so für Ideen im Raum, weil also wenn man sich das Produkt jetzt anguckt, das ist mega smart und auch wie das sozusagen modular dann auch irgendwie in der Company bei euch aufgebaut ist, das ist einfach jetzt ein sehr vollkommenes Produkt, aber es muss ja noch andere Ideen gehabt haben, wenn ihr da sozusagen sehr strategisch rangegangen seid. Also du kamst dann ja auch aus der Corporate-Welt, warst Vice President und dann ja auch im C-Level, also das jetzt aufzugeben nur für irgendwie, nur eine kleine Idee, das muss ja schon irgendwie... Gegen was hat das kompetitiert? Was war da noch so mit drin?
Also bei mir persönlich, oder meinst du bei der Business-Idee? Ja. Also bei mir persönlich gab es natürlich Opportunitätskosten. Also ich muss natürlich sagen, okay, mache ich das und fange irgendwie bei Null an sozusagen. Also du hast ja dann irgendwie ein kleines Pflänzchen, das du versuchst aufzuziehen, das kann jeden Tag sterben. Oder schaust du zu deiner Karriere oder versuchst irgendwas anderes zu machen. Also das war eine persönliche Entscheidung, aber dort, wie ich vorhin gesagt habe, ich hatte das Gefühl, es ist wichtiger, das zu versuchen, als dann irgendwie zu bereuen, dass ich es nie versucht habe. Und bei den Ideen ist natürlich dann, also ich meine, Customer Service ist breit. Wir hatten bei Orange alles ausprobiert, von Chat über Chatbot, über Voice, über Video. Da gab es natürlich einiges, das wir besprochen haben, aber wenn man dann gesagt, okay, ich meine, das ist so eine steife, nicht skalierbare Art und Weise, mit dem Kunden zu kommunizieren, wenn du es über diese Callcenters machst oder diese Contact-Centers machst, das muss irgendwie smarter gehen. Und dann gab es diese Idee, die gibt es schon lange, diese Kunden helfen Kundenforen, aber es ist ein bisschen 1.0, oder? Und wir haben gesagt, okay, wir können das einen Schritt weiternehmen, ein bisschen intelligenter machen, dass das in Echtzeit ist, dass das eingebunden wird in die Customer Journey und nicht einfach als Silo irgendwo besteht. Und dann gab es dann irgendwo den Entscheid, dass wir gesagt haben, okay, wir tun uns auf Pre-Sales fokussieren, also wirklich eben einem Online-Shopper helfen, seinen Kaufentscheid durchzuführen und als einfach Customer Service über alle Breiten zu machen.
Ich finde das voll den spannenden Case. Habt ihr dann direkt am Anfang auch gesagt, okay, wir gehen jetzt auf hier die Lucky Bikes oder die Rose Bikes oder was auch immer sozusagen zu als große Kunden? Oder wie seid ihr dann in der MVP-Entwicklung vorgegangen? Vor allen Dingen, wenn ihr das nicht selber gecodet habt, sondern das dann vielleicht auch von einer Agentur kam und nicht hundertprozentig vorzeigbar war, wie du ja eben gesagt hast.
Also das Ding hat einfach nicht funktioniert. Oder? Unser MVP war ein Set Slides, das wir eigentlich verkauft haben. Und nein, wir hatten noch keine Ahnung, was unser Traum-Vertical ist. Also wir haben da am Anfang ein bisschen Gießkannenprinzip gemacht,
ja.
Solltest du nie machen, aber am Anfang musst du ein bisschen schauen, wo greift was. Wir hatten auch dieses Konzept noch nicht, dass wir mit Brands und nicht mit Resellern besser arbeiten. Also wir hatten so ein bisschen alles drin zu Beginn. Und dann musst du einfach mal einen Kunden finden oder die ersten drei Kunden finden, oder, damit du mal loslegen kannst. Ja. Also das hat sich alles später ein bisschen rauskristallisiert, was ist unser Target-Persona und welche Verticals funktionieren am besten.
Aber wie, wenn man sich das sozusagen jetzt mal so ein bisschen retrospektiv betrachtet, ihr seid jetzt irgendwie 40 Leute irgendwie fast Vollzeit, also schon irgendwie eine wahnsinnige Manpower, die auf jeden Fall, und Womanpower, die dahinter euch steht. Wie waren so vielleicht so dann die nächsten Steps, nachdem ihr so dann den MVP von der Agentur übernommen habt, irgendwie gemerkt habt, jo, eigentlich funktioniert das Ding, was wir ja eigentlich gerade gekauft haben, wahrscheinlich für ein paar tausend Euro gar nicht. Wie seid ihr dann weitergegangen? Weil irgendwie der Status quo, wo ihr jetzt seid, zu dem, was es halt damals war, der ist halt so, da ist halt so ein Burggraben dazwischen, dass es, glaube ich, spannend wäre zu verstehen, wie ihr dann damit weitergegangen seid.
Also das nächste große Ziel war ein CTO-Hiring. Also wir mussten ein CTO haben, weil da hast du sonst keine Chance als SaaS-Tool da irgendwas zu machen. Also ich meine, Agentur, ich meine, wenn du ganz früh mit der Agentur startest für ein paar tausend Euro, das mag funktionieren, aber dann brauchst du ein CTO, also du brauchst jemanden, der im Team ist, denke ich. Sonst hast du keine Chance. Und wir waren natürlich schlecht aufgestellt, weil wir eben zwei Co-Founder, keiner konnte coden. Und deshalb hatten wir dann, also es war das große Ziel, da jemanden zu finden. Wir hatten das große Glück, relativ schnell jemanden zu finden. Also relativ schnell heißt irgendwie über 6 Monate haben wir den gesucht. Und den haben wir dann auch als Mitgründer gleich reingenommen, dass der auch wirklich Skin in the Game hat und dabei ist und so. Und das hat sich von dort entwickelt. Aber das war der nächste Schritt.
Aber wie kann man sich das sozusagen technisch vorstellen? Was hatte dieser MVP beispielsweise? War das dann irgendwie so, okay, es war schon irgendwie möglich, irgendwie, okay, ich kann irgendwie Experten mit einer Anfrage zusammenführen? War das noch was ganz anderes? Also es ist, glaube ich, recht schwer, sozusagen den Status damals zu verstehen, was das Produkt an sich konnte, weißt du?
Also so ein kleines Beispiel ist heute, wenn du auf einer Seite bist dann dann unser Widget siehst, oder? Das ist im Corporate Identity des Kunden, nicht in unserem Corporate Identity. Also da steht zwar irgendwo Powered by Guru, aber das sieht so aus wie bei Canyon auf der Seite, weil ansonsten würden die es nie auf die Seite lassen. Und dann, wenn du es öffnest, wenn du interagierst, es gibt ein Overlay und nicht irgendwie also du wirst nicht auf eine andere Webseite geschmissen. Und die erste Version war einfach ein Link und dann gehst du auf eine andere Seite, das sieht aus nach Guru, oder? Und dann sagt ihr so, was ist denn das? Ich dachte, ich sei bei Canyon war das. Also einfach, du konntest, wenn du Glück hattest, mit jemandem chatten, aber auch nur, wenn du Glück hattest. Also dahinter der Algorithmus und so, das war alles ganz, ganz simpel.
Und dann hat sich das über die Jahre mit dem CTO so entwickelt, dass es dann, keine Ahnung, den ersten großen Kunden gab? Oder wie war so die Journey dahin? Wann habt ihr gemerkt, okay, eigentlich ist dieses Vertical mit Brands, die ihre komplette Wertschöpfungskette, schwieriges Wort, ownen, irgendwie am besten für uns? Und gerade auch Sportbrands sind ja irgendwie sehr interessant bei euch.
Ja, also das mit dem CTO, also wir hatten einen kleinen Kunden, also wir hatten einen Kunden, bevor er reinkam, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht gekommen, oder wir müssten sagen, hey, das ist schon ein Business und so, da gehst du nicht ins Vollrisiko. Und er hat dann mal gesagt, hey Jungs, ihr müsst mal zuerst klar werden, was ihr wollt. Also er hat mal die irgendwie 80% der Requirements rausgestrichen und gesagt, auf was fokussieren wir uns jetzt, oder? Und da war die User Experience für die Interaktion war extrem wichtig. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, unser Kunde muss irgendein Portal haben, also wo er sieht, was da passiert, Statistiken ziehen, Feedback ziehen und so, hat er das gebaut. Und dann hatten wir so ein MVP 2 oder so ein erstes
richtiges MVP eigentlich.
Ja, genau. Also dann konntest du verkaufen gehen. Und dann sind wir aber immer noch ein bisschen Kraut und Rüben. Also das hat sich erst später rauskristallisiert, dass die Reseller, es gibt zwar auch Ausnahmen, aber die Reseller sind tendenziell die möglichst alles automatisieren wollen, möglichst günstig und schnell, macht ja auch Sinn. Und die Brands nicht unbedingt. Oder die Brands, die wollen investieren in emotionale Faktoren auch, damit die Loyalty eben nicht nur auf der Webseite jetzt im Moment, sondern dann auch offline und wenn die dann im After-Sales und so, dass die wirklich beim Brand bleiben und auch wieder zurückgehen, zum Beispiel wenn sie ein Zubehör wollen oder so.
Und wie funktioniert das Tool dann jetzt gerade? Also ich, Marvin, bin auf der Website von Canyon jetzt unterwegs oder Atomic oder sonstiges und denke mir, okay, ich habe zu dem bestimmten Produkt irgendwie eine Rückfrage. Dann klicke ich auf euer Icon, tippe da irgendwas in den Chat ein. Was passiert dann vielleicht im Hintergrund? Kannst du da so einen groben Abriss liefern? Weil das ist ja auch schon extrem smart sozusagen aufgebaut, dass dann nicht irgendwie jede Anfrage jetzt an den armen Moritz, der als Guru da rumsitzt, verteilt wird.
Genau, also zuerst mal liest die KI den Intent raus und entscheidet, okay, ist das was ich, also zum Beispiel, wenn du fragst, wo ist mein mein Order Status, also wo ist meine Bestellung,
ja,
dann musst du nicht mit deinem Guru kontaktieren. Also da gibt es ein Routing zuerst mal. Und danach tut der Algorithmus so eine Welle, das kann ich jetzt nicht hier im Detail, sonst killt mich mein CTO, erläutern, wie das ganz genau funktioniert, aber es wird so eine Welle durch die Community geschickt, dass nicht einer und nicht alle, aber wo sichergestellt wird, dass da ein eben dann der Erste, der drankommt, den die Interaktion auch kriegt, das ist auch ein Incentive dahinter. Und wird eben sichergestellt, dass die angeschrieben werden, die jetzt verfügbar sind, die Kompetenz haben, die du anfragst. Also zum Beispiel ist das Mountainbike oder ist das ein E-Bike und natürlich deine Sprache sprechen, also solche Geschichten. Ja.
Also das heißt sozusagen, die Expertengruppe von der Brand selber ist nochmal unterteilt in einzelne Kompetenz, und, ne? Kompetenzbereichen, beispielsweise, lass uns beim Thema bleiben, Mountainbike beispielsweise, Mountainbike-Rennrad beispielsweise. Aber wie sieht das dann sozusagen technisch aus? Bin ich dann sozusagen, weiß nicht, ob wir darüber sprechen dürfen, aber sozusagen, ich bin als Experte dann einfach sozusagen angemeldet in der App und krieg dann sozusagen, hey, genau. Bing, Pop-up, wir haben eine Anfrage für dich, so ein bisschen wie jetzt, ich will es jetzt nicht mit Uber vergleichen, wo dann irgendwie die Fahrt aufpoppt und der Schnellste, der jetzt sozusagen einfach den Access macht, kriegt sozusagen den Zuschlag. Läuft es dann da so ähnlich oder wie läuft, also ich würde gerne verstehen, wie sozusagen. Ich habe
das gleiche Beispiel von Uber auch gerade
sozusagen das SaaS-Projekt sozusagen technisch verläuft.
Ja, also du hast zu Beginn eines Brands, also nehmen wir wieder Canyon oder ein Bike-Brand, geben wir die Plattform und sagen, bau deine Community auf. Und natürlich haben wir da Tools, wie der Brand das machen kann. Also das kann sein, dass ein Aufruf ist auf Social Media, oder das kann sein, dass ein Newsletter, wo er das Programm bewirbt, oder wir haben auch so ein Pop-up standardmäßig, also so ein Widget, das er aufschalten kann, um die Leute auf seiner eigenen Seite zu bewerben. Und dort steht immer dasselbe, ist ein Call to Action, wo steht, hey, treuer Kunde, vielen Dank, möchtest du rewarded, also möchtest du deine Erfahrungen teilen und dafür auch was kriegen, dann klick hier, oder? Und dann geht er durch ein Zertifizierungsprogramm durch, das passiert bei uns auf der Plattform, und da wird die Kompetenz dann erfragt, oder? Und bei Canyon gibt es irgendwie 4 oder 5 Kompetenzen, die du haben kannst. Kannst auch nur eine haben, aber dann kriegst du natürlich keine Fragen in den anderen Bereichen. Ne?
Okay, aber das heißt dann sozusagen, aus wie vielen Leuten besteht dann so eine Community effektiv? Kann man das irgendwie sozusagen, weiß nicht, an den Besuchern irgendwie im Monat irgendwie messen? Weil ich stelle mir das natürlich jetzt irgendwie, also bisschen schwierig vor, also wir wissen jetzt alle, was vielleicht ein Canyon Bike kostet, wir wissen alle, was wirklich ein richtig gutes Paar Skier kostet, da reden wir jetzt ja nicht irgendwie über ein Fitness-Supplement, was 30 Euro kostet, da gibt der Mensch Hunderte bis 1000 Euro ein, das heißt sozusagen, ich habe jetzt auch im Kopf, dass der Experte für die gerade akute Frage jetzt auch nicht vielleicht 80 Canyon-Fahrräder zu Hause stehen hat und das jetzt nicht irgendwie ein Händler ist, weißt du, also wie geht man mit diesem Gedanken so ein bisschen um?
Also das sind absolute Profis, also du wirst, wenn du selber mal, also wir hatten gerade ein Canyon-Webinar gemacht vor 2 Wochen, da haben wir auch einen Guru mitgenommen, um zu zeigen, was das für Leute sind. Das war ein Triathlet, der biket irgendwie seit 20 Jahren und hat natürlich nicht 80 Canyon-Räder daheim, aber hat irgendwie 2 und hat dann vielleicht die Kompetenz Rennfahrrad und Mountainbike. Und die anderen deckt er nicht ab oder so. Und der muss aber nicht zu jedem Modell, der muss nicht jedes Modell zu Hause stehen haben. Der kann dich exzellent beraten zu jedem Modell. Und wenn er nicht weiß, dann sagt er auch offen, ich weiß es nicht. Das kann beim Händler auch passieren. Aber das ist eine Qualität, die erreichst du. Es ist unmöglich zu skalieren, wenn du das irgendwie als mit Angestellten versuchst aufzubauen. Ich meine, das sind Leute, die machen das nicht Vollzeit, oder? Die machen das zum Spaß, weil sie das Produkt cool finden, den Brand cool finden und die kriegen, genauso wie du gesagt hast, eine Push, also können das any screen, also über die App oder über ein Tablet oder über Computer annehmen und dann auch entscheiden, hey, nee, jetzt mag ich nicht annehmen, also sie können auch einstellen, ich will jetzt nicht belästigt werden, also ein bisschen, wann bin ich verfügbar und nicht. Also ähnlich wie bei Uber, von dem her. Ja.
Und wie viele Leute braucht es dann, also wie viele Gurus braucht es quasi, um so eine Plattform dann am Leben zu erhalten? Wenn ich jetzt als Kunde sage, keine Ahnung, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, wie viele Leute muss ich dann quasi einsammeln, die das machen, damit es halt auch mit der Welle funktioniert und ich dann nicht nur die eine Person sitzen habe, die irgendwie fulltime available sein muss?
Das bringt halt jetzt nichts, wenn du irgendwie 3 Leute in der Gruppe hast, 2 sind im Urlaub.
Ich meine, du kannst natürlich, aber dann bist du selber der Guru, oder? Dann ist der Founder selber, also wir haben es zum Beispiel bei uns selber natürlich auch auf der Seite drauf, aber wir haben größere Teil, also ich bin selber einer, also auch ein Teil der Mitarbeiter natürlich noch drin. Aber du hast, also es gibt eine einfache Regel, wenn du Webvisitors hast, also wenn du irgendwie 100.000 Webvisitors hast, dann brauchst du so 20 20 bis 30 dieser Gurus, mit denen startest du mal, oder? Wenn du dann, wenn du in die Millionen gehst, dann bist du bei 100 und so weiter. Es gibt einfache Regeln. Dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie viele Unterbereiche hast du, aber das ist oft, hast du vielleicht 3, 4 Unterbereiche, nicht 50 bei einem Brand. Und dann kommt es auch darauf an, natürlich, welche Sprachen sprechen die oder welche Sprachen sind benötigt überhaupt auf dem Online-Shop. Das sind so die Kriterien, die dann definieren, wie groß die Community ist.
Aber das heißt, bei so einer Marke wie Canyon, wenn ihr da ein Webinar darüber gemacht habt, ist die Zahl ja wahrscheinlich offen. Da reden wir ja schon über ein paar hundert Leute, die da wahrscheinlich.
Es ist eigens offen für die Sprache Deutsch, das sind irgendwie 102 oder so, glaube ich. Also gerade über 100. Ja. Aber es ist die deutsche Sprache, ich meine, wenn du dann in. Jetzt machen wir den Schritt nach in die USA mit ihnen, da werden wir eine neue Community aufbauen, da wird es natürlich größer über das Gesamte.
Und ich glaube, jetzt haben wir ganz gut verstanden, wie quasi die Leute dann auf Fragen antworten, was das für Leute sind, was haben die davon, also wie werden die incentiviert?
Ich glaube, allgemein spannend wäre so ein bisschen zu verstehen, wie euer Geschäftsmodell aufgebaut ist, weil genau, irgendwie so dieses SaaS-like, das hat ja irgendwie immer so ein, ja, man hat immer irgendwie einfach so ein recht, also irgendwie Profitabilität von 85% plus und irgendwie, also so ist es ja irgendwie so der heilige Gral von vielen Leuten.
Ich dachte 80% plus. Schon gestiegen.
Nee, aber so, man sagt das ja immer so plakativ. Wie sieht das da so bei euch auf, einfach um so dieses, dieses Modell so ein bisschen zu verstehen?
Also es ist tatsächlich, der größte Teil des Umsatzes ist klassische SaaS-Subscription, die der Kunde einkauft, je nachdem, was für Features er will. Und dort hast du eine sehr hohe SaaS-Marge drauf, so wie du das auch beschrieben hast. Und dann gibt es aber einen Teil, der kleinere Teil des Umsatzes, das tatsächlich dann basierend auf diesen Beratungen. Also das, und da hat auch der Guru dann was davon. Also wenn der eine Beratung macht und dann der Kunde, die Kundin sagt, hey, der konnte mir helfen, dann gibt es ein Kickback. Also dann, und das Kickback kann, der Brand kann entscheiden, ob er das Kickback in Cash machen will, das läuft dann über unsere Plattform als Mini-Payments, Micro-Payments, oder ob er ein Loyalty-Programm hat und der Guru Punkte sammeln kann, um die dann einzutauschen gegenüber in Güter im Online-Shop beispielsweise. Also das sind die zwei Modelle, die wir haben. Und wir nehmen eine Fee, also wenn er unsere Payment-Infrastruktur nutzt, dann nehmen wir eine Fee auf die Beratungen.
Aber das heißt, was ist da jetzt so irgendwie so realistisch?
Kann man da irgendwie einen Stundenlohn ausrechnen oder sowas?
Du wirst keinen Stundenlohn bekommen, die Leute machen das ja wahrscheinlich nicht, also die sind ja nicht nur monetär getrieben, also die machen das ja viel aus der Brand, ne? Also
du hast wirklich zwei, also wahrscheinlich auch mehr, aber es gibt ja die zwei typischen Lager, also die einen, die machen das wirklich und verdienen ein paar tausend Euro pro Monat dazu.
Tatsächlich,
Und andere machen das wirklich nur so 4, 5 Mal, keine Ahnung, im Monat, wenn ich mal Spaß habe. Also es gibt wie zwei unterschiedliche Gruppen.
Also ich kann sozusagen tatsächlich eigentlich sozusagen davon leben, wenn ich jetzt bei einer großen Brand professioneller Guru bin. Davon könnte ich theoretisch so viel abwickeln, dass ich davon leben kann.
Ja, wenn du gut genug bist, damit du dort auch wirklich vom Algorithmus immer angesteuert und priorisiert wirst, dann schon, ja. Also es sind, ich würde jetzt mal sagen, die, wenn wir den Guru motivieren, mitzumachen, dann ist das nicht das Hauptargument, oder? Also es ist klar, es gibt Gurus, die dann wirklich paar tausend Euro verdienen können, das ist so die Extremspitze, aber eigentlich ist das nicht das Hauptargument. Das Hauptargument ist, hey, ich finde das Produkt cool, ich bin selber Biker, ich finde den Brand cool und ich habe einfach Lust, mal mitzumachen. Es sind auch andere coole Leute dabei und so, also ein bisschen dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und dann, wenn du gute Beratung machst, dann sollst du auch was kriegen. Ja.
Aber das heißt, also, am Ende lieben es die Leute hier in diesem Podcast auch so ein bisschen so Zahlen zu reden. Reden wir dann sozusagen eher beispielsweise, also es wird dann ja wahrscheinlich irgendwie prozentual am Verkauf irgendwie gemessen sein. Das wird jetzt ja nicht irgendwie einfach eine Pauschale sein.
Nein, wir wollen keine Sales Agents herbeizüchten. Also es ist abhängig von der Kundenzufriedenheit. Also im Extremfall, das sollte ich jetzt hier nicht sagen im Podcast, aber im Extremfall sagt der Canyon Guru, sagt, hey, es hat hier nichts für dich. Du musst, hier findest du dein Produkt nicht. Aber das hat natürlich zur Folge, dass der User dann sagt, hey, hier werde ich extrem authentisch und ehrlich beraten und kommt dann wieder zurück, oder? Und es baut sich ein extrem hohes Vertrauen auf.
Kauft dann das nächste Produkt dafür bei Canyon.
Genau. Aber ich meine, das war jetzt ein Extrembeispiel, das passiert praktisch nie.
Ja.
Aber einfach um zu sagen, es geht uns nicht darum, es gibt dann noch so, weißt du, so Leaderboards und so, wo du dann den Sales reinnehmen kannst, sagst, okay, der hat am meisten verkauft und so. Aber der Grundreward, der ist wirklich abhängig, ob der Kunde, die Kundin zufrieden ist mit der Interaktion, die er hatte. Und das so erfahrungsgemäß bringt das die besten Business Results dann.
Du hast gerade schon einen spannenden Punkt irgendwie aufgebracht mit dem, der Kunde empfiehlt quasi nichts bei Marke XY zu kaufen. Monitort ihr das irgendwie, was die Gurus dann schreiben? Also theoretisch kann eine Person dann ja auch komplett schlecht über eine Brand reden und sehr viel Quatsch erzählen und nachher ist das irgendwie nicht so förderlich für den Verkaufsprozess. Ja. Also gibt es da auch irgendwie so einen Sicherheitsprozess oder sonstiges?
Ja, also es gibt, also das sind nicht wir, wir sind Software-Provider, aber der Kunde hat jederzeit Real-Time-Insights, was da geschrieben wird, was da für also die Konversationen einsehen und dann gibt es Hilfsmittel, die ihm helfen zu sehen, okay, da geht es ein bisschen in die falsche Richtung, da geht's in die richtige Richtung. Erfahrungsgemäß ist das wichtig zu machen, gerade nach dem Launch. Also wenn du die Community aufgebaut hast, dann willst du wissen, also es gibt diesen Zertifizierungsprozess, den ich vorhin beschrieben habe, da kommen nicht einfach Hinz und Kunz rein und der Brand sieht dann auch, okay, das sind die Leute, die haben Kompetenz in dem Bereich und die haben, dann gibt es auch so offene Fragen, warum willst du ein Guru für Canyon werden? Dann kriegst du ein bisschen ein Gespür. Und dann gehst du live und dann ist so in den ersten 2 bis 3 Monaten ist wichtig, also sehen wir einfach, dass die Brands ein bisschen Gespür kriegen wollen, was sind da für Leute dahinter, genauso das, was du gefragt hast, gehen die Konversationen in die richtige Richtung. Und dann wird es meistens ein Selbstläufer. Also es kann sein, dass du nochmal eine neue Produktlinie dazu nimmst oder eine neue Sprache und dann gehst du wieder rein, aber es ist nicht so, dass die jetzt da hocken und jeden Tag irgendwie Chats monitoren.
Jetzt ist es ja schon so, dass wenn man sich jetzt auch sozusagen irgendwie so euren ICP so ein bisschen anguckt, das sind ja alles extrem performante Brands, die dann irgendwie sozusagen mit Guru laufen. Gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, einfach so von außen Guru sozusagen quantitativ zu messen, wie stark der Wirkungsgrad ist auf irgendwelchen Ebenen, weil ich stelle mir das jetzt schon irgendwie so vor, okay, ich werde wahrscheinlich einige Euros in Guru investieren müssen, auf der anderen Seite könnte ich mir irgendwie so ein, ein Chatbot irgendwie zusammenbauen oder sowas und könnte mir vielleicht irgendwie die kostengünstigere Alternative schaffen. Wie rechtfertigt man irgendwie so ein bisschen das Investment? Also das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, die euch immer gestellt wird, weil irgendwie die Zeit, wo Brands irgendwie in Geld schwimmen und sonst irgendwas und nicht klar messen können, okay, was ist jetzt hier irgendwie mein ROI oder sowas, die Zeit ist halt irgendwie so ein bisschen vorbei. Wie kann man das bei euch irgendwie so greifbar machen? Also ja, so ich kann jetzt irgendwie so einen Kundenzufriedenheitsscore entwickeln und dann auch irgendwie sagen, freut mich natürlich, wenn ich sage, okay, 80% von meinen Kunden oder von den Leuten, die mit Guru interagiert haben, sagen, hey, das war ein tolles Erlebnis. Aber was ist so quantitativ messbar möglich?
Also es gibt, ich komme gerade auf die konkret messbaren KPIs, da gibt es 3 eigentlich, die wir messen. Aber zuerst mal ist wichtig zu sagen, okay, ich meine, die Grundidee des Services ist, dass du sagst, die allergrößte Mehrzahl der Verbraucher vertraut einer Empfehlung von einem Peer viel mehr als jeder Markenbotschaft, oder? Und das ist so, ich meine, da gibt es x Studien dazu, das ist so in den Köpfen drin und ist auch irgendwie logisch nachvollziehbar. Also wenn du jemandem, einen Peer hast, den du vertrauen kannst und der dir eine Empfehlung gibt, das ist sehr, sehr viel wert. Und dann, okay, wie kann man jetzt das messbar machen und in Dollars, in harten Dollars ausdrücken? Wir messen eigentlich die Engagement-Rate, also das heißt, wie, wenn du das Widget setzt, und da gibt es verschiedene Templates, es gibt die Floating-Icons und es gibt die Embeds-Widgets, also wie viel Mal tut der User dann interagieren mit dem? Und da sehen wir, dass wir gegenüber einem herkömmlichen Chat-Button zum Beispiel eine 2,6-fach höhere Engagement-Rate haben. Und dann dahinter messen wir dann natürlich die Conversion-Rate. Also ist nach der Beratung, findet ein Kauf statt oder halt nicht, oder? Und dann zusätzlich, weil es ist oft auch so, weißt du, also wenn die, jetzt bei Canyon nicht, weil die machen alles online, aber bei Lucky Bike zum Beispiel, die haben physische Stores, also du hast dann oft auch die Webseite ist dann das Schaufenster und der Kauf findet vielleicht dann offline statt und das ist nicht so einfach zu messen oder nicht so einfach zu verbinden. Und da ist natürlich die Kundenzufriedenheit dann schon auch ein wichtiger Messfaktor. Also wir messen dann typischerweise NPS und schauen dann, okay, hat sich das gegenüber den anderen Touchpoints, die der Kunde hat, ist das höher oder also muss höher sein, oder damit wir unseren Case machen können.
Aber jetzt so einen ganz knallharten, ja doch, wenn also nach der ersten Methode kann ich jetzt schon irgendwie ein ROI dann auf jeden Fall berechnen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist dann ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen variabel. Man kann jetzt nicht sagen, okay, on average machen unsere Brands dann irgendwie, also tendenziell, so in meinem Kopf sagen dann Leute in einem SaaS-Modell so, okay, die SaaS implementiere ich und dann habe ich Potential auf irgendwie 8-fach ROI oder sowas. Das ist jetzt wahrscheinlich dann irgendwie recht schwierig, oder?
Also du kannst pro Vertical kannst du es messen. Also im Bike-Bereich zum Beispiel haben wir ein 32-faches ROI, also Invest eines Dollars 32-fach zurück. Also das ist eine Messgröße, die wir haben und die wir über die
32-fach.
32 ist schon krass.
Aber das Bike ist wahrscheinlich auch eins der besten Produktbeispiele, ist jetzt dafür eignet. Also wenn du auf Fashion gehst, dann ist der Multiplikator kleiner. Aber das versuchen wir schon natürlich greifbar und messbar zu machen, dass es ein bisschen weniger variabel und nicht greifbar ist.
Wie sieht das, das ist, finde ich, ein schöner Punkt, den du da angesprochen hast. Du hast schon gesagt, was ist so ein bisschen so ICP und eurer Wunschkunde. Dann hast du gesagt, das ist sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette sozusagen.
Also selber, jeder, der ein Produkt produziert.
Selber zu ownen, aber also ich sag mal jetzt bei einem Produkt, was irgendwie 15 Euro kostet, macht's, da wird es wahrscheinlich jetzt eher nicht so viel Sinn machen, oder? Also
wobei wir natürlich immer mehr auch mit dem Konzept, oder gehst du ein bisschen weg von der einfach nur klassischen Frage, hey, wie schwer ist, ich suche ein Bike, das irgendwie 800 Gramm schwer ist, kannst du mir 3 empfehlen? Also das ist, ich meine, da kannst du ChatGPT fragen, oder? Ich meine, wenn du so ein bisschen auch in die Experience reingehst, dann ist es natürlich ist immer, also wenn du eine Coca-Cola-Flasche verkaufst, dann ist das weniger spannend, dort einen Guru dahinter zu haben, klar. Aber es ist nicht nur mehr dieser Hardcore, weißt du, es funktioniert nicht nur mit Produkten, die irgendwie 3000 Euro kosten.
Okay, aber jetzt irgendwie, okay. Also wir haben, akzeptiere ich, aber das heißt sozusagen, was ist sozusagen die Grenze, also es wird ja irgendwo dann auch irgendwie mit dem AOV zusammenhängen, der dann am Ende irgendwie mit rumspielt. Ne? Gibt es da dann irgendwie so ein, also ich finde dieses Gesamtmodell voll spannend und ich will versuchen, so viel wie es geht sozusagen über euer Modell zu erfahren, aber dann würde ich jetzt sagen, wenn ich meine Zahlen in den Raum schmeiße, jetzt bei einem AOV unter 60, 70 Euro macht es wahrscheinlich nur schwer Sinn, oder? Also
ja, nee, also wir haben Kunden mit kleinerem AOV. Also ich glaube, es macht kein, also wir haben keine, es ist wirklich wahr, wir haben keine harte Zahl. Also es gibt verschiedene Faktoren, die wir beleuchten. Eben ist es ein Single Brand, das hat ein eigenes Produkt, wie viel ist Experience dabei? Mhm. Also ich meine, es gibt die ich habe jetzt keinen da, aber es gibt diese Brand Freitag in der Schweiz, weiß ich, ob ihr die kennt. In Köln hat es auch irgendwie 2 Stores. Die machen so Taschen von alten Lastwagenplanen und Portemonnaies und so. Das ist in der Schweiz ganz bekannt. Ich glaube, hier hat es auch Stores. Und die haben nicht so einen hohen AOV. Ich weiß den AOV ehrlich gesagt gar nicht. Aber die haben viel so Experience drumherum. Also das ist die Community extrem im Mindset drin und dort funktioniert das super. Oder? Also deshalb sage ich, es ist nicht der einzige Faktor. Aber du hast schon recht. Also je kleiner es wird, desto uninteressanter. Und übrigens auch je grösser. Also wenn du ins Luxussegment reingehst, wo du irgendwie, keine Ahnung, für eine gut, Rolex, weiß ich gar nicht, aber einfach irgendwie 20.000 oder 100.000 Euro für ein Stück bezahlst, dann wirst du in den Store rein mit deinem Champagnerglas und so. Dann ist das Tool auch nicht das Richtige.
Das heißt aber auch so ein bisschen, je erklärungsbedürftiger das wird, oder? Weil du hast gerade schon gesagt, das Bike hat beispielsweise einen krassen ROI gehabt, aber so Fashion oder so, wo es halt per se gar nicht so viel zu erklären gibt, oder weniger vielleicht als bei einem Fahrrad, wird es dann wahrscheinlich auch schwieriger, oder?
Der ROI wird einfach tiefer, aber dort hast du vielleicht dann auch nicht unbedingt nur also du kaufst das Tool nicht unbedingt nur für den Sales, oder?
Ja, klar.
Als Brand, wenn du eine Webseite hast, dann für was hast du die Webseite? Natürlich um zu verkaufen, aber andererseits auch, um mit deinen Kunden zu interagieren. Und das ist nicht nur Verkauf, es ist auch ein bisschen Branding dabei. Wie gesagt, es kann sein, dass der die dann offline kaufen geht. Also vielleicht ist dann dort einfach der Hardcore-Dollar-Amount etwas kleiner, aber dafür hast du andere Benefits, die du herbeiziehen kannst.
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall nochmal so festhalten. Ich glaube, Moritz und ich haben probiert, das sehr hart in die Sales-Schiene nochmal reinzudrücken und zu gucken, was geht da, was kann man mäßig machen. Aber ich glaube, den Aspekt, den du ja auch gesagt hast, von wegen, es muss eher so auf Community und du willst quasi eine coole Brand damit aufbauen, da nochmal irgendwie mit reingedacht werden, dass sich das dann halt anders auch wieder auszahlt und jetzt nicht direkt in den Verkäufen auf der Website vielleicht sichtbar sein muss.
Also ich meine, ich verstehe, ihr kommt aus dem AB-Bereich, natürlich die Hardcore. Die Hardcore-Zahl ist auch völlig richtig, aber eben auch, also deshalb, ich weiß nicht, was eure Kunden sind. Ich nehme an, oft könnte es ein Reseller sein, also eben, keine Ahnung, ein Lucky Bike oder so, wo es wirklich darum geht, die Plattform zu optimieren bis zum Letzten, um da auch den letzten die letzte Effizienz rauszuholen, sind nicht unbedingt nur unsere Kunden. Oder eben unsere Kunden haben meistens eine eigene Produktlinie und da gibt es noch andere Aspekte auch, die dazu spielen.
Was ich jetzt gerade auch nochmal in diesem Gespräch so extrem gemerkt habe, ist so, ihr seid auf einem extrem professionellen Level irgendwie auf einmal gewesen. Können wir das vielleicht nochmal kurz so rückwirkend betrachten, wie so wirklich so vielleicht auch so ein paar Meilensteine in eurem Wachstum waren? Weil das war irgendwie, glaube ich, jetzt so vom Hören so von wegen so, okay, Agentur baut mit MVP und irgendwie, CTO, dann hab ich einen CTO und der Rest lief von alleine. Was waren vielleicht so irgendwie so auf dieser Growth Journey, weil das ist ja irgendwie jetzt verrückt, mit 40 Leuten da zu stehen und es ist ja auch irgendwie einfach ein geiles Produkt, was immer wieder weiterentwickelt werden muss, sei es jetzt irgendwie hinsichtlich KI oder sowas. Was waren vielleicht so ein paar wirklich dicke Meilensteine so in der Skalierung? Was ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Ja, hast du absolut recht. Also ich meine, nach dem CTO, also hast du gesagt, okay, das ist ein Core-Team und jetzt musst du ein bisschen skalieren. Noch nicht so viel, aber so ein bisschen, oder?
Aber das heißt sozusagen, nachdem der CTO reinkommt, wart ihr da immer noch zu dritt, beispielsweise?
Da waren wir zu dritt, ja. Also zu dritt irgendwie noch ein paar Friends and Family, aber das Kernteam war zu dritt. Und dann wollten wir ein bisschen Geld aufnehmen, weil wir wollen ja auch sagen, okay, jetzt haben wir den MVP selber finanziert, jetzt wollen wir auch schauen, ob das bei den Investoren irgendwie ankommt. Dann haben wir eine erste Seed-Runde gemacht, glaub, knapp irgendwie 800.000, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe, und haben dann ein bisschen Engineering angestellt, dass der CTO nicht alleine ist, ich glaube, es waren zwei Leute. Und ich glaube, im Sales, ich weiß nicht mehr, ob es Marketing oder Sales oder irgendwas Kommerzielles, wo wir ein bisschen Unterstützung hatten und versuchten dann, also eben nicht nur in der Schweiz auch mal einen Kunden zu haben, sondern auch mal in Deutschland so ein bisschen die ersten Skalierungsschritte zu machen. Aber das war natürlich, also ich mag mich erinnern, wir haben zum Beispiel eine Deutschland-Karte ausgedruckt und wir hatten damals noch nicht die klare Vorstellung, wie groß. Also diese Diskussion, die wir hatten, also welcher AOV und wie groß muss der Kunde sein, keine Ahnung. Wenn eine Deutschlandkarte ausgedruckt und da gab es dann irgend so ein Tool mit SimilarWeb, wo wir geschaut haben, okay, wo sind die E-Commerce-Brands, Fanchen gemacht, dann haben wir ein Auto gemietet und versuchten, die alle abzuklappen. Oder?
Echt geil.
Also ein Kunde rausgekommen.
So auf Roadshow-Basis.
Ich glaub, Rose Bikes kam aus der Aktion raus.
Echt? Als Kunde?
Als Kunde.
Müssen wir uns merken.
Aber es war so viel Energie und Waste natürlich.
Ja.
Aber dann auch so viel Learning drin. Oder? Also wo funktioniert es überhaupt nicht und wo, also bei welchen Kunden könnte es funktionieren? Und ich meine, und das haben wir ein paar Mal gemacht, bis wir da ein Rezept hatten, dass das ungefähr funktioniert.
Wann war das zeitlich so das erste Mal, eure Guru Roadshow? So Zeiten, nur war das dann irgendwie so 2021 oder schon so irgendwie 2019?
Das war glaube ich 19 vielleicht. Irgendwo. Also ich mag mich an das Bild noch erinnern, als wir das im Office hatten mit den Fähnchen.
Geil.
Und dann das zweite, das haben wir im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dann haben wir eine größere Runde geraced und dann kamen die Bots, oder? Und dann haben wir einen strategischen Fehler gemacht, denke ich. Also wir haben gesagt, okay, wir machen Customer Service, müssen jetzt auch den Bot bringen, ist ja naheliegend im Tool drin. Und dann haben wir uns verzettelt. Also wir hatten dann auch einen Sales-Pitch, der irgendwie mehr über Optimierung von Customer Service und Efficiency, Kostensenkung und so das Zeugs. Tick, tick, tick. Das haben wir ein bisschen verloren von unserem USP, denke ich. Es war auch nicht, von der Strategie her dann nicht mehr so klar, oder? Du hast wie zwei Engineering-Teams, die einen sind auf der KI, die anderen sind auf dem Community und Sales-Pitches irgendwie verzettelt. Und dann haben wir ein Jahr gelitten. Also es war wirklich auch intern, es gab Fluktuation und so, weil die Leute gesagt haben, du, wo wollt ihr hin? Und dann haben wir uns wieder gefunden, also eine Strategiesession mit Board und ein paar schlauen Leuten und so, mit den Investoren dabei, wo wir gesagt haben, okay, wie kann das aussehen in der heutigen Zeit mit den Bots? Und dann haben wir eigentlich gesagt, nein, wir müssen eigentlich genau double down on the human. Also, weil, ich meine, natürlich werden die Bots, also natürlich kommen die Bots und wir arbeiten ja auch mit AI, um die Fragerkennung zu machen und das Routing zu organisieren.
Also einfach nur, damit die Leute es verstehen, es geht darum sozusagen, wenn jetzt jemand sagt, wo ist meine Rechnung oder wo ist meine Bestellung gerade, das ist das nichts für einen Guru, sondern einfach sozusagen entweder für den Customer Support oder für den Bot das selber zu lösen.
Genau, das wird dann rausgenommen und wird dann dorthin geschickt, was hingehört. Aber wir denken schon, wenn ein Brand erfolgreich sein will, dann muss er authentisch rüberkommen heutzutage, sonst hat er keine Chance. Und gerade online, oder, musst du dich irgendwie differenzieren können. Und das kannst du mit einem Bot nicht. Also das ist Copy-Paste of the Copy-Paste. Und wenn du deine eigene Community aufbauen kannst von passionierten, kompetenten Kunden, dann ist das sicher ein Element, mit dem du dich authentisch differenzieren kannst.
Sehr cool. Ich würde sagen, das fasst den ersten Teil dann so ein bisschen zusammen, um die Story von Guru so ein bisschen einzufangen. Oder hast du noch irgendwas dazu, Moritz?
Was war so rückwirkend so der coolste Moment für dich persönlich? Also so, gibt's irgendwas so, wo du sagst, war es irgendwie dann so, okay, ich steige jetzt im Corporate-Job aus, ich mache irgendwie jetzt, oder irgendwie, wir haben den Fuck-Up mit den Bots überlebt oder sowas?
Also Fuck-Up mit den Bots überlebt war einer der satisfactory, also wirklich zufriedenstellende Moment, ja, wo du gesehen hast, okay, du hast das Schiff irgendwie auf Kurs wieder und alle glauben dran. Also weißt du, diese Energie, die durch die Firma fließt, wo du sagst, okay, jetzt spürst du bist auf dem richtigen Kurs. Das war extrem zufriedenstellend. Der geilste Moment, keine Ahnung. Also ich meine, grundsätzlich, oder wenn du vergleichst mit dem Corporate Job, wo dir alles organisiert, also zumindest am Schluss, wo ich dann auf dem Level war, alles organisiert und dicke Autos und weiß der Teufel was. Und dann beginnst du wieder von null, ziehst dieses kleine Pflänzchen, musst dich jeden Morgen zwingen, da reinzugehen, weil ohne dich läuft nichts, oder? Ja. Und vorher war es ja so, ist egal, ob ich zu Hause geblieben bin oder nicht, das läuft ja weiter. Also das ist schon, ich glaube, für mich persönlich war das eine extrem gute Erfahrung.
Cool. Bevor wir einsteigen in den Part, wie man dann generell vielleicht an so ein SaaS-Business nochmal genauer rangeht.
Und auch so ein bisschen, wie du vielleicht so die aktuelle Zeit so siehst, ist ja, glaube ich, irgendwie kein Geschäftsmodell wahrscheinlich irgendwie so von KI und sowas betroffen, wie jetzt irgendwie so Automatisierungen irgendwie, wo es um Nachrichten geht, was man recht gut irgendwie verstehen kann. Das ist, glaube ich, ein sehr spannender zweiter Teil.
Ja, lass uns mal überleiten mit der Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Wenn du dir eine Person aussuchen kannst, die quasi jetzt direkt im Büro ist und sagt dir, Tonio, lass uns mal jetzt ein Bierchen trinken gehen. Wer wäre das?
Gute Frage.
Ich wette, es ist ein Sportler.
Nein, ich würde sagen Satoshi Nakamoto.
Ah, der Counter.
Counter steigt, ne?
Der Counter steigt.
Ist natürlich kein SaaS-Unternehmer, aber kannst du trotzdem sagen, ich meine, das ist ein Brand, ein, wie sagt man auf Deutsch, One Trillion, eine Billion Brand, das irgendwie entstanden ist mit einem Founder, der nicht mehr da ist. Und das ist die Natur der Sache des Brands, das ist schon extrem spannend. Was mich interessieren würde, ist, war das so vorgesehen oder ist es einfach entstanden? Und also mega spannend.
Aber würdest du den Bitcoin als Brand sehen? Das ist schon verrückt. So habe ich es noch gar nicht betrachtet, noch nie.
Also das ist glaube ich, ein extrem starker Brand, ja. Weil sonst hast du die Netzwerkeffekte nicht. Sonst kannst du ja irgendwas. Also ich glaube schon, das Brand spielt schon eine Rolle. Aber eben mit zero Customer Acquisition Costs, oder? Also es kommt einfach alles organisch.
Ja, okay, aber wenn man das natürlich zusammenfasst und dann sagt ja, der Owner ist nicht mehr da, der ist quasi oder unbekannt sozusagen sogar, das ist natürlich dann nochmal ein ganz interessanter Case.
Das ist natürlich die Frage, weil wenn du, also ich habe es wirklich noch nie so betrachtet, wenn du einfach siehst, okay, ich könnte jetzt einfach auf eine andere Blockchain setzen und dann ist es einfach nur, ist es die gleiche Technologie mit einem anderen Namen, so vom ganz einfachen Prinzip, dann ist es halt wirklich auch
also irgendwo. Also das wurde ja irgendwie hundertfach probiert, oder? Ja. Aber es funktioniert nicht wegen Netzwerkeffekten, also das kannst du nicht einfach kopieren. Und das Zweite ist, bei jeder anderen Chain weißt du, wer so ein bisschen das Sagen hat, oder? Also sei das der Vitalik beim Ethereum oder sei das, da gibt es immer irgendwie Personen oder Gruppen, die irgendwas dirigieren und beim Bitcoin hast du das nicht. Und das ist schon extrem krass. Ich glaube, das ist einzigartig. Also ich habe das noch nie gesehen bei so einem, sage ich mal, großen Brand, wenn man es Brand nennen
kann. Verrückt. Ja, finde ich aber einen spannenden Call, das da reinzurufen.
Bist du tief in Bitcoin drin oder Krypto allgemein oder ist das eher?
ich bin
die eine oder andere Million schon verloren.
Wann hast du gekauft?
Jetzt kommen die nächsten Zahlenfragen. Ich hab früher gekauft, aber auch zu wenig früher. Also ich meine, jeder kriegt einen Bitcoin zum Preis, den er verdient. Wann hast du gekauft?
Soll ich ganz ehrlich sagen, ich habe gar nichts gekauft.
Okay. Aber ich bin nur, also ich bin, ich meine, all die anderen, ich bin nicht kein Krypto, also ich bin nur Bitcoin-only.
Ja, okay. Spannend. Aber so wenn du jetzt die Person wärst, die ihn sozusagen das erste Mal finden würde und treffen würde, gäbe es irgendwas, so was du mit, also hättest du irgend so eine spezifische Frage oder so, oder ist es einfach so, okay, einfach so, ich weiß, wer es ist?
Nein, ich hätte jetzt einfach, mich hätte interessiert, ob das so vorhergesehen war oder einfach per Zufall entstanden ist. Also da ist ja irgendwie der oder die oder die welchen, die es waren, die sind dann einfach irgendwie verschwunden. Wurde das bewusst gemacht oder nicht? Das ist schon, weil ich meine, es gibt einen Account mit 1 Million Bitcoins, oder, das dem Satoshi gehört. Also wenn der das einlösen würde, es wäre eines der reichsten Männer, Frauen der Welt. Das ist schon verrückt, oder, dass der einfach eine anonyme Person dahinter steckt.
Das muss man sich mal überlegen.
Ja, das ist natürlich schon krass, ja. Ich würde sagen, wir leiten ins zweite Thema sozusagen über. Wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir mit dir gerne auch so über das SaaS-Modell per se vielleicht nochmal sprechen. Wie sieht das aktuell aus? Wie schätzt du die Marktlage ein? Lass uns vielleicht mal kurz drüber nachdenken oder kurz damit anfangen zu sagen, wie startet man überhaupt ein Software-as-a-Service-Modell? Muss es überhaupt der heilige Gral, den so viele junge Leute vielleicht dann gerade erreichen wollen und aufbauen wollen, sein? Oder sagst du, es gibt vielleicht auch ganz andere coole Geschäftsmodelle, die gerade auch super funktionieren würden? Was ist da so deine Einschätzung? Ich meine, du hast jetzt 7 Jahre SaaS-Erfahrung quasi und kommst vorher aus einer Konzernwelt, deswegen gib da mal gerne vielleicht deine Einschätzung zu ab.
Ja, also ich meine, ich war vorher nicht im SaaS bei der Telekommunikation und dort sind die Margen auch extrem gut. Also SaaS ist nicht das deswegen, einzige, ja. ist nicht das einzige Geschäftsmodell, denke ich. Aber ich meine, SaaS ist natürlich einfach, also eben die Marge, du hast gesagt, ich meine, oder vielleicht mal so ausgedrückt, oder wenn du ein Geschäft machst und du wirst ein Arzt, dann tust du eigentlich deine Zeit renten, oder? Also du vermietest deine Zeit und wenn du nicht da bist, passiert auch nichts, oder? Und wenn du irgendwas mit Software machen kannst, dann skaliert das viel schöner. Also das heißt, irgendwie dann schläfst und das Produkt ist trotzdem noch am Produzieren. Also das ist mal so der erste, wenn du irgendwas mit Software machen kannst, dann würde ich was mit Software machen. Das irgendwie skalieren und dann das SaaS-Modell ist einfach schön, weil du natürlich diese Recurring diese wiederkehrenden Umsätze hast, du hast ein bisschen Planbarkeit, aber es geht eigentlich nicht um die Planbarkeit, sondern es geht darum, dass du einfach wiederkehrende Kundenbeziehung hast, oder? Also dass die Kunden nicht jeden Monat neu akquirieren musst, sozusagen. Und ich denke, das ist schon, nach wie vor, denke ich, super, super attraktiv als Geschäftsmodell. Ich glaube, man sollte nicht beginnen und sagen, ich will SaaS machen. Man sollte nicht beginnen und sagen, ich will einen Exit machen und reich werden. Man sollte beginnen und sagen, okay, was habe ich für ein Geschäftsmodell, was habe ich für eine Idee? Oder was für eine Idee, mit welchem Geschäftsmodell?
Welches Problem kann ich lösen quasi?
Welches Problem kann ich lösen, wichtig, ja. Und dann einfach mal so früh wie möglich mit Kunden sprechen. Also ich sage da nichts Neues. Aber nicht irgendwie mit einer Agentur da im Turm die perfekte Lösung bauen, sondern so schnell wie möglich auf den Markt raus.
Ist ja so ein bisschen so, könnte man jetzt auch so anzählen, so Richtung zur Frage, was macht für dich gute Software überhaupt aus? Oder also man vergleicht, was Guru ganz am Anfang war, wo es jetzt steht, du weißt sozusagen, was ein richtig gutes Produkt ist, was funktioniert und irgendwie eins, was nicht so nicht so gut ist, will ich jetzt nicht sagen, aber du weißt, glaube ich, selber, wie der MVP dann ja eigentlich wahrscheinlich nicht mehr so viel mit dem zu tun hatte, was heute ist. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, ey, diese 2, 3 Bausteine würde ich immer, wenn ich jetzt irgendwie nochmal starten würde, irgendwie neu beachten und sagen so, hey, die sind mir mega, mega wichtig? Oder die macht eine...
Also ich meine, grundsätzlich muss die Software einfach, der Kunde muss die Software einfach lieben, oder? Und zwar in allen seinen Aspekten, also die muss schön aussehen, wenn er, also ich meine, wir haben wie zwei Kundengruppen, das eine ist der End-User, der auf die Seite geht und die Frage stellt, der muss irgendwie die Widgets attraktiv finden, die User-Experience, wir haben sogar 3 Kunden, wir haben dann noch den Guru, oder? Der hat ja auch Software, ja, den er nutzt. Und dann der Brand selber, also wenn der sagt, hey, ich will in die KPIs reinschauen oder so, dann muss das irgendwie schön dargestellt werden. Also es muss einfach Lust machen, die Software zu nutzen. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Und dann natürlich hast du so gewisse, also bei uns ist dieser Verteilalgorithmus extrem wichtig. Den haben wir über Jahre perfektioniert. Oder da kann man sicher noch weitergehen. Dann gibt es so Kernelemente, oder? Die sind aber wirklich wahrscheinlich unterschiedlich je nach Geschäftsmodell. Und dann ist, wahrscheinlich gibt es da noch einiges, was ich nicht so sehe, was mich auch nicht so interessiert. Aber mein CTO sagt immer, du musst schauen, dass du keine Spaghetti-Architektur hast und dass alles mit dem modernsten Stack und so aufgebaut ist. Aber da kenne ich mich einfach zu wenig aus.
Da kommt dann die Sales-Persona wieder raus. Okay, aber das heißt, wenn wir jetzt quasi so MVP sprechen, ich meine, das hast du ja eigentlich eben in dem ersten Teil auch schon perfekt beantwortet, sozusagen auf die wichtigsten Dinge fokussieren, dass Funktionen und, keine Ahnung, Design, zeitlicher Ablauf und sowas, dass das da alles sauber aussieht und dann zu sagen, okay, wir fügen jetzt hier mal nette Add-ons hinzu und nicht hinzugehen, irgendwie 6 Jahre lang dann das perfekte Produkt auszuarbeiten und nachher kauft es niemand. Weil hat euch wahrscheinlich dann auch geholfen, dass ihr halt einfach die Roadshow durch Deutschland dann gemacht habt und von jedem Kunden gesagt bekommen habt, hier, das hat gut funktioniert, das hat nicht so funktioniert.
Ja, genau. Also ich glaube, die Gespräche gehen meistens gar nicht so weit, dass der sagt, okay, ich tue jetzt die Tools, die 3 Features ausprobieren und sage, es geht einfach mal, über was sprichst du? Und nein, interessiert mich nicht oder interessiert mich und dann kannst du ins Gespräch reingehen. Also ich meine, weißt du, ich glaube, die MVP-Phase, die haben wir gar nicht so schlecht gemacht, weil da haben wir wirklich mit ganz wenig Software und einfach im Slide-Set sind wir raus und haben mit Kunden gesprochen. Ich glaube, nachher waren wir zu kompliziert. Also da haben wir eben mit Bot und das perfekte Tool irgendwie viel zu viel Geld investiert. Im Nachhinein ist man immer schlauer in diese Phase rein, oder? Also ich glaube, diese, dieses Credo, dass man, wenn man eine neue Idee hat, dass man das testen, also wirklich raus, nicht kompliziert mit Marktforschung, einfach raus und mit Kunden sprechen, Roadshow machen. Das ist eigentlich in jeder Phase nach wie vor der wichtigste, denke ich, der wichtigste Rat, den neuer Founder befolgen kann.
Also einfach so fast-paced, so schnell wie es geht, sozusagen das, was man hat, validieren lassen und dann...
So schnell wie möglich raus. Also es ist einfach, ich meine, wenn du eine Idee hast und du traust dich nicht, die zu erzählen, dann erzähl die einfach, egal wie weit die entwickelt ist oder nicht, und du wirst sofort merken, ist das was oder nicht.
Jetzt ist es ja schon so, dass euer Thema auch so ein bisschen so, ja, was heißt korreliert mit dem Thema KI und AI, aber es ist halt schon so, dass ihr natürlich irgendwie auch viele Prozesse wahrscheinlich auch auf Kundenseite irgendwie viel durch AI und KI denken könnt. Wie ist so allgemein so dein Take da, so ein bisschen so KI gegen den Mensch? Also ist ja irgendwie dann auch irgendwie was, was sich ja nicht ganz so wunderbar vielleicht ergänzt auf den ersten Blick. Wie ist so deine generelle Stimmung und Meinung dazu?
Ja, es ist unbestritten natürlich, dass das kommt, oder? Und wir haben jetzt mit dem Launch von ChatGPT einen Sprung gemacht und sind jetzt so in dieser Phase, wo man sagt, okay, jetzt könnte der Bot möglicherweise den Turing-Test bestehen. Also der Turing-Test war, glaube ich, 1950 von Alan Turing, der erste Mann, der einen Computer erfunden hat, hat gesagt, wenn der Computer so intelligent ist, dass du nicht mehr merkst, ob es ein Computer oder ein Mensch ist, dann hat er den Turing-Test bestanden. Jetzt, ich meine, mit ChatGPT, also wenn du das ein bisschen kennst, merkst du relativ schnell, dass es ein Bot ist, aber einfache Sachen merkst du es vielleicht nicht, oder? Und die Frage ist dann, okay, wo geht das hin? Also wie viel besser wird das? Und dann argumentieren die einen, den Mensch braucht es gar nicht mehr, weil je besser das wird, desto, also wenn du es nicht merkst, dann ist ja egal. Aber ich halte ein bisschen dagegen. Also ich sage dann, okay, ich meine, wenn du ein Kind hast oder einen Partner hast und dann jemand dir sagt, hey, das ist jetzt ein Bot, also ich nehme den Mensch weg und stelle den Bot hin und du merkst es nicht, ist dir das egal, oder? Und wahrscheinlich hat es irgendwo eine Grenze und wir denken, dass das kommt, also dass die Menschheit sagen wird, ich will wissen, ob das ein Bot ist oder ein Mensch ist. Und dann gibt es Tools wie wir, also nicht nur wir, aber einfach Tools, die den Menschen enablen, was Cooles zu machen, die glaube ich, haben dort, also werden diese Lücke ausfüllen. Und ich denke, wie zu Anfang, also um den Kreis zu schließen, oder ein Brand, um sich zu differenzieren, muss authentisch sein. Authentisch bist du nicht mit dem Bot, authentisch bist du mit dem Mensch, sei das deine Mitarbeiter oder sei das deine Kunden-Community, die du anbieten und bewerben kannst.
Wie seht ihr das denn sozusagen aus dem eigenen Company-Scope? Also das war jetzt ja so ein bisschen so deine persönliche Einschätzung, wie geht ihr sozusagen in der, vor allem, also ich glaube, das können wir sagen, ungefähr die Hälfte von den Leuten, die bei euch arbeiten, sind halt im Engineering, ja. Also sozusagen in der Software, und da wird das ja sozusagen ein gängiges Thema sein, was man ja in jede Richtung irgendwie denken muss, wie viel Stellenwert nimmt das sozusagen in der Arbeit von euch ein? Also wie viel rechnet ihr dem an?
Ja, also es ist, wir hatten was war das, vielleicht 2020, lass mich lügen, als GPT-3 auf den Markt kam, 3.0, oder nochmal einen Schritt zurück, unser Tool, wie wir gesagt haben, hat ja auch AI-Komponenten. Also die Frage wird, kommt an und dann wird der Intent ausgelesen und damit wird was gemacht. Das ist der eine Bereich, und der andere Bereich, wir unterstützen die Gurus mit AI, damit sie das beste Wissen zur Verfügung haben über den Brand. Also ich glaube, dass wir natürlich auch unser Tool KI-Elemente drin hat, ist ganz wichtig. Wir waren damals bei Google zuerst und dann sind wir umgestiegen auf OpenAI mit dem GPT-3, weil wir gesagt haben, okay, das ist irgendwie ein Leap-Change und die werden wahrscheinlich führend sein für die nächsten paar Jahre. Also wir sind beim Thema extrem dran, aber und dort auch erst nach viel Reflexion, es ist extrem wichtig, dass wir das USB Community, also dass ich, wenn ich mit euch rede, 80% über Community rede und nicht über KI, weil das ist nicht unser USB. Und natürlich hast du dann Leute im Engineering-Team, die sich um die KI-Elemente kümmern, aber ich würde sagen, dort, wo die Energie fließt, dort, wo das Leuchten in den Augen hervorkommt, das sind bei diesen Community-Themen auch im Engineering.
Würdest du denn, wahrscheinlich kompletter Bruch, aber vielleicht sagen, dass ihr die Investments und die Finanzierung in diesem SaaS-Bereich gebraucht habt, oder hättet ihr auch einfach so Bootstrap-mäßig wachsen können? Also ich stelle mir halt immer, wenn ich SaaS und dann Millionensummen, die da reinfließen, höre, die Frage, okay, braucht es das wirklich, oder kann man vielleicht auch ein, zwei Jahre langsamer wachsen und hätte dann die Fuck-Ups, die man da jetzt gehabt hätte, nicht gehabt?
Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist ganz klar ja. Also das hättest du sehr viel effizienter machen können. Die Frage ist ein bisschen, wie viele Fehler musst du machen, damit du auf den richtigen Weg kommst. Ja. Und wie viel Geld braucht es, um diese Fehler zu machen? Fehler machen wirst du, aber du kannst wahrscheinlich mit weniger Geld machen, als wir es jetzt gemacht haben, auf jeden Fall. Und nicht nur, also ich meine, wir sind ja noch, also ich kenne da andere Firmen.
Das ist ja sehr schwäbisch im Vergleich. Also,
das ist ja noch.
Also sind ja jetzt so insgesamt ja irgendwie 8,5 Millionen Franken ungefähr reingeflossen. Genau, ne? Also wenn man sich überlegt, was so 2020 so in andere SaaS-Modelle reingeworfen wurde, was halt irgendwie so.
Ja, oder AI oder Pre-Seed, irgendwie 100 Millionen, kriegst du mal.
Hier mein Pitch-Deck, das hat AI und SaaS. Take it. Genau. Ja, nee, stark. Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt. Was würdest du sozusagen, wenn man das alles zusammenführt, so als Ausblick für Guru so sehen? Wohin kann es noch gehen? Also ich glaube, das Wachstum ist jetzt unbestritten, dass er auf jeden Fall ja noch weit nach oben gehen kann. Ja. Aber was ist so vielleicht so entwicklungstechnisch oder sowas noch geplant?
Also das eine Feature, das wir extrem spannend finden, ist, wir haben jetzt Community-Content lanciert als Feature. Das heißt, dass einfach automatisch die geilsten Produktmenschen aus den Konversationen mit dem Guru rausgezogen werden. Das kannst du dann auf die PDPs, auf die Produkt-Detail-Pages als Content-Piece, also als User-Generated Content direkt ausspielen als Brand. Und ich glaube, das ist so ein bisschen erweitert noch so ein bisschen die Value Proposition, weil du hast heute nicht jede, also wenn 100 Leute auf die Webseite kommen, will nicht jeder irgendwie mit dem Guru interagieren, aber wenn er mal sieht, okay, da ist Content, da kann ich mal was lesen, vielleicht gehe ich nachher in ein Gespräch rein, dann ich glaube, da erweitert sich die Value Proposition. Also da sind wir bullish, dass das cool kommt und haben auch erstes gutes Kundenfeedback. Und so rein vom Wachstum her, also wir können es natürlich noch, wie du sagst, noch weiter gehen. Also ich meine, wir haben jetzt Sport als großes Thema, da können wir sicher noch wachsen mit den Sportbrands in Europa. Und dann ist die USA, also wir haben jetzt 3 Kunden, die aus Europa raus Communities aufbauen in den USA. Und das, denke ich, reicht, damit wir dann versuchen können, dort ein bisschen einen Case zu machen und direkt 4-5 Kunden anzuwerben. Oder? Also das wäre mein Ziel für so eine weitere Entwicklungsstrategie.
Dein Ziel für 2024 dann oder 2025? Also ja, was so
zeitlich das Scope 25, dabei? Also ich würde natürlich so schnell wie möglich. Aber ich denke, so 25 können wir mir gut vorstellen, dass wir dann die 3 Cases live haben. Mhm. Wenn die gut funktionieren, dass wir dann mal irgendein Webinar machen mit einem Amerikaner dort und ein bisschen Werbung machen und einfach 4-5 Kunden gewinnen dort, damit man so eine Startbasis hat. Da.
Sehr cool. Ich würde sagen, das hat auch das Thema gut abgerundet. Dann lass uns noch zur zweiten von 2 Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann E-Commerce-Bereich sein, kann aus dem Software-as-a-Service-Bereich sein. Ja. Wenn es da irgendwas gab, wo du gesagt hast, ey, da hat es richtig Klick gemacht. Was wäre das?
Think big. Mhm. Also es ist ein bisschen generell, aber ich glaube, das war so ein Klick, aber das war vor Startup-Welt, das war auch so einem, also das in der Corporate-Welt, dass du gute und schlechte Chefs, das war auch ein sehr guter, der hat früh mal gesagt, hey, tu nicht so im Schneckenloch, Schneckenhaus, sorry, nicht Schneckenloch, bleib nicht im Schneckenhaus drin, sondern denk groß. Und auch wenn es scheitert, ist viel besser, also ich meine, es gibt auch irgendwie diesen Spruch, oder dass du sagst, ein 100% non-executed plan is worse than an 80% executed plan. Also einfach dran glauben und was ausprobieren. Also das war ein wichtiger, es tönt ein bisschen banal jetzt, wenn ich mich selber sprechen würde, aber das war ein wichtiger.
Aber der macht auf jeden Fall Sinn, ja.
Also auch so, wie du es jetzt erzählt hast, also den kann man perfekt anwenden auf sozusagen deinen Weg und ich glaube vor allem im zweiten Teil ist das sehr adaptiv. Vielen, vielen Dank.
Sehr cool. Ich würde sagen, damit runden wir das Thema ab. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier aus der Schweiz vorbeizukommen. Ne? Als ersten Schweizer macht uns das natürlich sehr stolz. Vielleicht kriegen wir in Zukunft dann nochmal den einen oder anderen nächsten Schweizer hier hin.
Das war jetzt der Schweizer MVP, genau.
Hat funktioniert, können wir jetzt weiter mit unserem Roadshow gehen.
Vielleicht mal Daniel Greiner von Hugo Boss.
Genau. Perfekt. Ja, dann danke ich dir, Tonio, und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, danke euch.
Ciao.
Schön, hier zu sein. Ciao, ciao.
Vielen, vielen Dank.
Ciao.